habe mich ein bisschen schwer getan bei der Themenfindung für heute.
I'm choosing the topic today.
Oh, die englische Spur ist noch online. Ich glaube, die sollten wir noch deaktivieren, sonst geht das gleich ganz durcheinander. Okay, ist schon. Und zwar haben wir uns ja das letzte Mal zusammen mit Paulus mit dem Thema Geld beschäftigt. Und ich hatte den ersten Teil des Textes vorgestellt und wir haben den zusammen betrachtet. Und ich hatte extra noch Sachen übergelassen. Carsten hat das vorhin schon erwähnt, weil ich ja eigentlich dachte, Carsten wäre heute dran und würde sich dann mit dem zweiten Teil beschäftigen. Und da wollte ich dann nicht alle Aspekte schon, die in dem Folgetext noch kommen, schon vorwegnehmen. Und insofern, ich habe mir den Text angeguckt und da stecken so viele spannende Sachen drin. Und jetzt bin ich ja heute dran, dass ich gedacht habe, den nehmen wir uns nochmal vor, auch wenn es dann schon wieder um Geld geht. Aber Paulus macht das ja auch in einer etwas epischeren Breite und es ist wirklich ein weit ausgedehntes Thema im Neuen Testament. Deswegen denke ich, lohnt es sich, auch die Aspekte noch einmal zu betrachten, zu denen wir das letzte Mal noch nicht gekommen sind. Also, heute ist unser Thema, ich habe das mal überschrieben, mit Prinzipien für den Umgang mit Geld. Und der Text ist im 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 16, bis zum Ende des 9. Kapitels, Kapitel 9, Vers 15. Aber bevor wir in den neuen Text einsteigen, möchte ich eine kleine Rückblende machen, um an das, was wir uns das letzte Mal angesehen haben, zu erinnern und auch diejenigen mitzunehmen, die vielleicht das letzte Mal nicht mit dabei waren. 2. Korinther 8, 1 bis 15 war der Text beim letzten Mal. Da machen wir einen kleinen Rückblick. Da ging es darum, dass die Mazedonier von Paulus gerühmt worden sind dafür, dass sie trotz ihrer Armut unglaublich freigebig war bei den Geldspenden, die sie für die Gemeinde in Jerusalem aufgebracht haben. Wir haben uns dann letztes Mal auch kurz mit dem Zehnten beschäftigt, also der Abgabe aus dem Alten Testament, und in dem Zusammenhang festgestellt, dass das im Alten Testament ganz unterschiedlich war, dass es da also verschiedene Zehnte gab, einen bei Abraham und Jakob, der war einmalig, dann einen Festzehnten, der regelmäßig abgegeben werden sollte, ein Zehnter für die Leviten, die davon leben sollten, war auch regelmäßig und alle drei Jahre auch regelmäßig sollte der Festzehnte für die Armen weitergegeben werden und je nachdem, wie man rechnet, sind das dann 13,3% oder 23,3%, also auf jeden Fall mehr als 10. Und wir haben aber auch darüber nachgedacht, dass im Neuen Testament wir ganz und gar mit Haut und Haaren Eigentum unseres Herrn und Gottes werden und dass es eben nicht die Möglichkeit gibt, sich in irgendeiner Weise freizukaufen, so nach dem Motto, ich gebe halt 10% und dann kann ich mit dem Rest des Geld machen, was ich lustig bin und was ich gerne möchte, sondern im Neuen Testament ist das Bild ein anderes. Wir stellen uns ganz und das heißt natürlich auch mit unserem ganzen Besitz, mit unserem ganzen Vermögen in den Dienst des Herrn, auch wenn das natürlich eine große Herausforderung ist. Das werden wir auch heute noch einmal wieder sehen. Als Christen gehören wir ganz Gott, genau, habe ich hier auch noch auf der Folie. Und wir haben das letzte Mal gesagt, vielleicht kann sogar der Umgang, also unser Umgang mit Geld, eine Art Barometer, eine Art Anzeiger sein für unseren Glauben. Jedenfalls formuliert das Paulus so im Blick auf die Mazedonier und im Blick auf die Korinther. Und das Vorbild ist natürlich die Hingabe unseres Herrn Jesus selbst, der zwar nicht viel Geld zur Verfügung hatte, mit dem er irgendetwas investieren konnte, aber der sein Leben hingegeben hat und seine Arbeitskraft ganz in den Dienst von uns Menschen gestellt hat. Paulus schreibt aber auch, das Ziel in diesem Fall, wenn es um das Geben von Geld geht, ist nicht, dass derjenige, der gibt, dann hinterher Mangel hat, sondern es geht um einen Ausgleich. Soweit der Rückblick über das letzte Mal. Und für heute habe ich jetzt 3 Punkte vorbereitet. Tada! Der erste, den habe ich überschrieben mit Vertrauen und Transparenz. Der Abschnitt im Kapitel 8, die Verse 16 bis 24. Dann kommen wir ins Kapitel 9. Die ersten 5 Verse habe ich überschrieben mit Planung und Vorbereitung. Und dann im Kapitel 9 die Verse 6 bis 15 Einstellung und Gottes Antwort. Und anders als sonst gehen wir den Text jetzt nicht en bloc am Anfang durch, weil das etwas mehr ist und ihr wahrscheinlich dann am Schluss schon gar nicht mehr in Erinnerung hättet, was ich am Anfang vorgelesen habe, sondern wir machen das Stück für Stück. Also nach diesen Gliederungspunkten zunächst zum 2. Korinther Kapitel 8, die Verse 16 bis 24. Gott aber sei Dank, der denselben Eifer für euch in das Herz des Titus gegeben hat. Denn er nahm zwar das Zureden an, doch weil er noch eifriger war, ist er aus eigenem Antrieb zu euch gegangen. Wir haben aber den Bruder mit ihm gesandt, dessen Lob wegen der Verkündigung des Evangeliums durch alle Gemeinden verbreitet ist. Aber nicht allein das, sondern er ist auch von den Gemeinden zu unserem Reisegefährten in diesem Gnadenwerk gewählt worden, das von uns besorgt wird zur Herrlichkeit des Herrn selbst und als Beweis unserer Bereitwilligkeit. Denn wir suchen, das zu verhüten, dass uns jemand übel nachredet dieser reichen Gabe wegen, die von uns bezeugt wird, denn wir sind auf das Rechte bedacht, nicht allein vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen. Wir haben aber unseren Bruder mit ihnen gesandt, den wir oft in vielem als eifrig erprobt haben, der nun aber noch viel eifriger ist durch das große Vertrauen, das er zu euch hat. Sei es, was Titus betrifft, er ist mein Gefährte und in Bezug auf euch mein Mitarbeiter. Seien es unsere Brüder, sie sind Gesandte der Gemeinden Christi, Herrlichkeit, so erbringt nun ihnen gegenüber angesichts der Gemeinden den Beweis eurer Liebe und der Berechtigung unseres Rühmens über euch. Hui, ist das ein Text. Paulus schreibt hier sehr kompliziert und sehr vorsichtig. Und letztlich ist es eigentlich eine Art Empfehlungsschreiben, das er hier ausstellt für Titus und diesen unbekannten Bruder. Ein typisches Empfehlungsschreiben in diplomatischer Sprache. Und da muss man, haben wir jetzt gerade bei Steinmeier gesehen und Selensky, muss man sehr vorsichtig sein auf dem diplomatischen Parkett, damit es nicht zu Missverständnissen und Ungereimtheiten und großen Problemen führt. Und das kriegt Paulus hier scheinbar hin. Schreibt also etwas komplizierter, aber dadurch müssen wir jetzt irgendwie uns da durchbeißen, um es dann letztlich auch gut verstehen zu können. Ja, Vertrauen und Transparenz habe ich diesen Punkt überschrieben, weil ich glaube, dass es genau das ist, worum es Paulus letztlich geht. Am Anfang betont er zunächst einmal den Eifer. Den Eifer des Titus. Und das ist eigentlich die beste Voraussetzung. Auf der einen Seite der Eifer und der Empfehlungsbrief, und das beides wirkt sozusagen zusammen. Also Titus hat selber Eifer und er wird noch von Paulus empfohlen. Das wirkt zusammen und ist natürlich dann eine ganz hervorragende Voraussetzung. Wie ist das eigentlich in unserer Kultur, habe ich dann überlegt. Gibt es auch hier Leute, die so einen Eifer haben, die es gar nicht abwarten können, auch bestimmte Dienste zu übernehmen, bestimmte Dinge zu übernehmen, vielleicht sogar eben im Finanzbereich. Vielleicht ist es auch so ein bisschen unserer Kultur geschuldet, dass wir immer so ein bisschen bedachter und vorsichtiger sind. Vielleicht ist es auch die sprichwörtliche German Angst, die uns zur Zurückhaltung bringt. Ich weiß es nicht. So spontan fiel mir da jedenfalls kein aktuelles Beispiel ein, als vielleicht einzig das von Ivan und Svetlana, die, nachdem sie jetzt hier in Deutschland in Sicherheit waren, sich gleich wieder auf den Weg gemacht haben und eifrig dabei waren, Hilfslieferungen in die Ukraine zu bringen. Also das ist Eifer für die Leute, die dort unter großer Not stehen. Oder vielleicht trägt Paulus ja auch einfach ein bisschen dick auf. Ich weiß es nicht. Diplomatische Sprache? Ich denke nicht. Also vielleicht hat Titus wirklich diesen Eifer mitgebracht, der auch dem anderen Bruder nachgesagt wird. Hier kommt also ein zweiter, ein unbekannter Bruder vor. Und es ist mir völlig schleierhaft, warum Paulus den Namen nicht nennt. Vielleicht einfach, weil die Korinther ihn sowieso nicht hätten einordnen können. Und wenn er denn dann kommt, dann erfahren sie den Namen ja ohnehin. Vielleicht ging es darum, den Namen nicht zu notieren, um ihn zu schützen, falls der Brief mal in falsche Hände fällt, weil der vielleicht noch nicht so bekannt war, dieser Bruder, und bei Titus war sowieso schon Hopfen und Malz verloren, deswegen konnte man diesen Namen ruhig nennen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es Spekulation, darüber nachzudenken, ob das jetzt Trophimus oder Tychikus oder sonst irgendjemand war. Wir wissen es einfach nicht. Steht nicht dabei. Aber was dabei steht, ist, wodurch dieser unbekannte Bruder eigentlich ausgezeichnet wurde. Und zwar lesen wir im Vers 18, wir haben aber den Bruder mit ihm gesandt, dessen Lob wegen der Verkündigung des Evangeliums durch alle Gemeinden verbreitet ist. Und das fand ich interessant, einen interessanten Aspekt. Wie würden wir das denn heute machen? Mit einer Finanzaufgabe würden wir doch heute jemanden vertrauen, der sich auskennt mit Finanzen, der vielleicht im Controlling irgendwo arbeitet oder in der Buchhaltung oder was weiß ich. Und hier ist aber das Kriterium ein anderes, nämlich Lob, weil er in der Evangelisation sich hervorgetan hat. Das ist hier das Kriterium, warum er ausgewählt wird, diesen Dienst zu tun. Das hat mich an Stephanus erinnert. Lesen wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 6, Vers 5 von, und die Rede gefiel der ganzen Menge, heißt es dort, und sie erwählten Stephanus, und jetzt kommt's, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Da ging es um die Bedienung der Tische, damit die Witwen nicht, also aus dem einen Volksstamm nicht übersehen wurden gegenüber dem anderen Volksstamm. Und da hätte man jetzt ja auf die Idee kommen können, dort vielleicht, wenn es ums Essen geht, einen Ökotrophologen einzusetzen, der sich mit Essen auch so auskennt und vielleicht auch die Nahrungsmittel und Gesundheitsgrad und so beurteilen kann. Nein, hier geht es auch darum, jemanden zu finden, der voll Glaubens und Geistes ist. Das sind also die Kriterien, die hier für den Dienst zählen. Und dann kann Gott auch diese Menschen befähigen, mit Finanzen umzugehen oder mit Essen umzugehen, auch wenn sie keine Ökotrophologen sind oder nicht wissen, was eine Bilanz ist. Interessant ist hier in Vers 19, dass es dort heißt, aber nicht allein das, sondern er ist auch von den Gefährten zu unseren Reisegefährten in diesem Gnadenwerk gewählt worden, das von uns besorgt wird zur Herrlichkeit des Herrn selbst und als Beweis unserer Bereitwilligkeit. Also hier wurde er gewählt, und dieses Wort, was dort im Griechischen steht, chairotoneo, das ist das Wählen durch Heben der Hand. Erstaunlicherweise ein Begriff, der im Neuen Testament nur zweimal vorkommt, hier an dieser Stelle, und außerdem in der Apostelgeschichte Kapitel 14, Vers 23, wo es darum geht, dass in jeder Stadt Älteste gewählt werden sollten. Also wählen durch Heben der Hand, wie man sich das so vorstellt, im Senat oder in irgendeinem anderen Plenum der heutigen demokratischen Staaten. Wir wissen aber jetzt nicht, ob es irgendwie darum ging, ob diese Wahl einstimmig sein musste, wer da eigentlich gewählt hat, wer waren die Wahlberechtigten, gab es Notwendigkeit einer Zweidrittelmehrheit oder reichte eine Einstimmigkeit, ich weiß es nicht. Es fällt aber auf, dass eben nicht Ekklesomai, dort steht, das ist dieser Begriff, der anklingt an das Wort, aus dem sich Kirche entwickelt hat, also Ekklesia, von Eck heraus und Lego, rufen oder reden. Da gibt es etliche Beispiele im Neuen Testament, es kommt 22 Mal vor, das Wort. Zum Beispiel wird das verwendet, als die, in dem Gleichnis, was Jesus erzählt, als die Gäste bei einem Gastmahl sich die vorderen Plätze, die besseren Plätze gewählt haben. Das ist Ekklesomai. Oder die Auserwählten, für die die Zeit der Trübsal verkürzt wird. Also Gastmahl ist Lukas 14,7, wer sich das mitschreiben möchte. Oder das mit den Auserwählten, Markus Kapitel 13, Vers 20. Und auch die Wahl der Jünger, also der Herr hat ja aus seinen Jüngern 12 ausgewählt. Auch da steht Ekklesomai in Lukas 6, Vers 13. Hier an dieser Stelle nicht. Hier ist es eben das Wort, das Wählen durch Handheben meint. Auch ein zweites Wort steht hier nicht, das man verwenden kann, um es mit Wählen im Deutschen zu übersetzen, nämlich aus Apostelgeschichte 15, Vers 40, da wählte Paulus sich Silas als Reisegefährten aus. Da steht im Griechischen Epilego. Und das ist auch ein Wort, was man mit Wählen übersetzen kann, aber auch mit Nennen eher. Das geht eher in diese Richtung. Der Teich Bethesda, der wurde Teich Bethesda genannt. Da steht auch Epilego. Hier an dieser Stelle ist es eben das Wort, das das Melden mit der Hand meint, also Wählen sozusagen durch Abstimmung. Vielleicht gab es damals in der Antike in den Gemeinden schon mehr Demokratie, als wir uns das heute vorstellen können. Ich weiß es nicht, auch wenn wir das vor allem mit dem Zusammenhang der Wahl von Ältesten lesen in dieser Art und Weise. Das ist aber jetzt ein anderes Thema, das würde hier zu weit führen. Warum betont Paulus das denn hier so? Kommen wir mal zurück zu unserem Text. Na, es geht letztlich um Vertrauen und Transparenz. Also, Paulus betont das hier so, weil er sagt, dieser Bruder ist nicht nur von mir oder von uns als den leitenden Brüdern erkannt worden, als einer, der das wohl ganz gut machen wird, sondern da stehen die ganzen Gemeinden dahinter. Die ganzen Gemeinden, lesen wir ja im Vers 19, von den Gemeinden zu unserem Reisegefährten in diesem Gnadenwerk gewählt worden. Paulus stellt das auf ganz breite Füße. Ja, warum denn nur? Das Ziel, lesen wir in Vers 20, ist es, üble Nachrede zu vermeiden durch Vertrauen und Transparenz. Vers 20, denn wir suchen das zu verhüten, dass uns jemand übel nachredet in dieser reichlichen Gabe wegen, die von uns besorgt wird. Denn wir sind auf das Rechte bedacht, nicht allein vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen. Also in Bezug auf Geld ist es ganz wichtig, Vertrauen zu schaffen, Vertrauen zu erhalten und transparent vorzugehen. Und diese Transparenz, die entsteht hier durch das Mehr-Augen-Prinzip. Nicht nur vier, sondern je nachdem, wie viele es dann waren, sechs mindestens. Und durch die Auswahl von vertrauenswürdigen Personen, die einen Rückhalt haben in der Gemeinde und außerdem, also gewählt worden sind und außerdem geistliche Qualitäten mitbringen. Leider ist das Geld tatsächlich ein sensibles Thema, auch gerade in christlichen Kreisen. Die Geldgier der sogenannten Tele-Evangelisten ist weltweit sprichwörtlich geworden. Es gibt sogar Lieder drüber, Genesis, ne? Jesus, he knows me, die sich damit beschäftigen und das kritisieren, oder ganze Spielfilme von Leuten, die irgendwie durch die Gegend ziehen und als Evangelisten irgendeinen Quatsch erzählen, also angebliche Evangelisten, um damit hauptsächlich Geld zu scheffeln. Ich möchte ein Zitat von John MacArthur beisteuern, der sich dazu äußert, und er sagt, Zitat, man muss es klar sagen, die Wunderheiler und Wohlstandsprediger, die das religiöse Fernsehen dominieren, sind schamlose Abzocker. Ihre Botschaft ist nicht das wahre Evangelium von Jesus Christus. Es ist nichts Geistliches oder Wunderhaftes an ihren Bühnenshows, sondern es handelt sich um hinterhältige Trickserei, um Gewinn aus der Verzweiflung der Leute zu ziehen. Sie sind keine gottgefälligen Diener, sondern gierige Betrüger, welche das Wort Gottes aus reiner Geldgier korrumpieren. Sie sind keine echten Hirten, und die Herde Gottes weiden, sondern Mietlinge, deren einzige Motivation es ist, den Schafen das Fell abzuziehen. Ihre Geldliebe ist so offensichtlich bei dem, was sie sagen und wie sie leben. Sie behaupten, geistliche Kraft zu besitzen, aber in Wirklichkeit sind sie berechnende Materialisten und Feinde alles Heiligen. Ein sehr vernichtendes Urteil über die Tele-Evangelisten in unserer heutigen Zeit. Gibt es also nach wie vor, gerade erst vor kurzem wieder ein verstörendes Video gesehen von einem, der vorher auch schon gegen Corona angebetet hat, das hat nicht funktioniert, und der dann aber im Fernsehen den Leuten empfohlen hat, doch den Bildschirm zu berühren und außerdem Geld zu überweisen, dann könnte man noch eine Münze kaufen, die dann irgendwie dazu führt, dass es einem noch besser geht. Alles angeblich im Namen des Herrn. Paulus ist dieses Thema so wichtig und scheinbar ja aus berechtigtem Grund, wenn wir da bis heute solche Schwierigkeiten mit haben. Und Überweisungen kann man ja heute viel leichter nachvollziehen als damals, wenn das Geld persönlich übergebracht wurde. Paulus ist das Thema so wichtig, dass er in Vers 22 das quasi alles noch einmal wiederholt. Vers 22, wir haben aber unseren Bruder mit ihnen gesandt, den wir oft im Vielen als eifrig erprobt haben. Also eifrig nicht nur Titus, sondern auch der Bruder. Der nun aber noch viel eifriger ist durch das große Vertrauen, das er zu euch hat. Da haben wir wieder das Vertrauen. Und in Vers 23 fasst Paulus das alles noch einmal zusammen, sei es, was Titus betrifft, er ist mein Gefährte, und in Bezug auf euch mein Mitarbeiter, seien es unsere Brüder, sie sind Gesandte der Gemeinden, Christi Herrlichkeit, so erbringt nun ihnen gegenüber angesichts der Gemeinden den Beweis eurer Liebe und der Berechtigung unseres Rühmens über euch. Also ein sehr, sehr intensives und starkes Empfehlungsschreiben. Bei Geld muss man da offensichtlich sehr vorsichtig sein. Ich weiß nicht, warum derjenige, der damals die Kapitel eingeteilt hat, ausgerechnet an dieser Stelle jetzt ein neues Kapitel angefangen hat, denn irgendwie geht der Gedanke nach meinem Eindruck eigentlich nahtlos weiter im 9. Kapitel ab Vers 1. Also schlagt gerne wieder mit mir auf, Kapitel 9, Verse 1 bis 5. Denn was den Dienst für die Heiligen betrifft, so ist es überflüssig für mich, euch zu schreiben. Denn ich kenne eure Bereitwilligkeit, die ich zu euren Gunsten den Mazedoniern gegenüber rühme, dass Achaia seit vorigem Jahr bereit ist und euer Eifer hat die Mehrzahl angereizt. Ich habe aber die Brüder gesandt, damit unser Rühmen über euch in dieser Beziehung nicht zunichte wird, damit ihr, wie ich gesagt habe, bereit seid und damit nicht etwa, wenn die Mazedonier mit mir kommen und euch unvorbereitet finden, wir, um nicht zu sagen ihr, in dieser Lage zu Schanden werdet. Ich hielt es daher für nötig, die Brüder zu bitten, zu euch vorauszuziehen und diese eure zuvor angekündigte Segensgabe vorher zuzubereiten, damit diese so bereit ist wie eine Gabe des Segens und nicht des Geizes. Ja, diesen Abschnitt habe ich mit Planung und Vorbereitung überschrieben. Und das Spannende ist eigentlich, wenn wir diesen Text, den Paulus schreibt, vergleichen mit dem, was Jesus gesagt hat in Matthäus 6, in der Bergpredigt. Kapitel 6, Verse 1 bis 4. Dort heißt es, habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden? Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut. Damit dein Almosen im Verborgenen ist und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Also wenn meine rechte Hand nicht wissen darf, was die linke tut, wie passt denn das eigentlich zusammen mit Planung? Was Paulus hier schreibt. Muss ich denn dann nicht heute schon vergessen haben, was ich gestern mal gespendet habe? Und das macht ja jede Planung unmöglich. Oder für die Zukunft planen? Ein Bruder in Ostdeutsch-Scharmbeck erzählte mir mal, er gibt grundsätzlich seine Spenden nicht beim Finanzamt an, weil er genau wüsste, dass, wenn er das tun würde, das durch Klatsch und Tratsch da rauf und runter gehen würde und hinterher alle Bescheid wüssten über diese Spenden. Ich weiß nicht, ob die Beamten in der Finanzverwaltung Osterholz-Scharmbeck derart korrupt sind, dass sie nur für einen Tratsch beim Frühstück irgendwie den Datenschutz mit Füßen treten, kann ich mir schwer vorstellen. Ich glaube aber auch nicht, dass Jesus an solche Probleme gedacht hat, als er diesen Text geschrieben hat. Sondern wenn er sagt, die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut, glaube ich, er wollte eher Bilder wie diese vermeiden. Ich habe tatsächlich, die gibt es ja auch in Zeitungen, ne? so Scheckübergaben. Ich habe tatsächlich erst gedacht, da ein Foto aus irgendeiner Zeitung hier zu zeigen. Habe dann auch ein bisschen danach gesucht, habe auch eins gefunden von einem Thüringer CDU-Politiker, der hat 100 Euro gegeben für die Sanierung einer Kirchenfassade. Ich habe dann überlegt, wie viel Quadratmeter Kirchenfassade kann man wohl mit 100 Euro sanieren. Er meinte dann auch, es wäre nur ein Anfang und er würde hoffen, dass alle anderen noch viel mehr spenden würden und so weiter. Es war mir dann aber doch zu unangenehm und dieser Mann, der so tief in die unterste Schublade greifen musste für seine PR, den wollte ich dann irgendwie hier doch nicht zeigen und ich habe es dann lieber sein gelassen und dann diese beiden Männchen hier mit einem Spendencheck ausgestattet. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also das war damals noch nicht so möglich. Es gab noch keine Druckerzeugnisse zu Jesu-Zeiten und auch noch keine Banküberweisungen und so weiter. Deswegen hat das damals eher mündlich stattgefunden von Leuten, die eben vorweggelaufen sind und das herausposaunt haben. Hier kommt der große Wohltäter unserer Stadt. Der hat Kirchen gab es damals noch nicht, die Fassade der Synagoge repariert oder was auch immer. Genau darum sollte es eben nicht gehen, sondern um das Geben im Verborgenen. Aber es ist natürlich möglich, eine Planung und eine Vorbereitung auch im Verborgenen durchzuführen. Nur für mich. Ich kann mir einen Zettel nehmen und mir das da aufschreiben. Diesen Zettel muss ich keinem zeigen. Also insofern schließt sich das nicht aus, wenn Jesus sagt, die rechte Hand soll nicht wissen, was die linke tut. Kann ich trotzdem planen und im Verborgenen bleiben und eben mich nicht vor die Zeitung stellen und da irgendwie so ein Foto mit so einem Scheck und naja, ihr wisst schon. Planung und Vorbereitung ist im Bereich auf Spenden auch empfehlenswert. Also Paulus empfiehlt das und wenn man sich überlegt, zum Beispiel, es gibt ja Gemeinden, da weiß man, da wird eine Kollekte eingesammelt und wenn dann der Klingelbeutel rumgeht und ich bin nicht vorbereitet, dann muss ich vielleicht erstmal mein Portemonnaie rausholen, stell dann fest, oh, es ist nichts mehr drin oder nur noch ein 500-Euro-Schein oder so. Hatte ich, glaube ich, noch nie in meinem Portemonnaie, aber ich weiß nicht, wie euch das geht, den ich dann doch nicht geben will oder keine Ahnung was. Also Vorbereitung ist in jedem Fall sinnvoll, vor allem auch, wenn es nicht wie in der damaligen, also heute kann man ja Geld irgendwie ich will jetzt keinen Produktnamen nennen, mit irgendwelchen elektronischen Überweisungsdingen sonst wohin transferieren. Das ging damals noch nicht so einfach, deswegen haben die das eben auch über ein Jahr gesammelt und dann irgendwann kam Titus, der unbekannte Bruder und so weiter, haben das abgeholt. Also Planung ist auf jeden Fall empfehlenswert, auch heute noch und ist möglich und ist kein Hinderungsgrund. Das kostet aber Zeit und Energie. Muss ich mich natürlich für hinsetzen. mir mal Gedanken machen über meine Finanzen. Kollekte hatten wir schon. Und wir sind jetzt eigentlich durch den Text bei Matthäus schon bei dem Thema gelandet, der die innere Einstellung betrifft. Also, es ging Jesus ja auch nicht darum, selbst wenn es einen korrupten Finanzbeamten gibt, der die angegebenen Spenden dann öffentlich publiziert, dann kann der mir doch damit nicht meinen Lohn vor Gott kaputt machen durch sein gottloses Handeln. Das fände ich ein bisschen merkwürdig. Aber es geht hier um die Einstellung, dass wir eben sagen, ich gebe bewusst im Verborgenen, versuche eben es nicht an den großen Pranger zu hängen und nicht mich vor die Kirchenwand zu stellen und zu sagen, ich habe 100 Euro gegeben für die Sanierung der Fassade. Und wenn wir jetzt schon beim Thema innere Einstellung sind, dann bleiben wir doch gleich dabei, auch in unserem weiteren Textabschnitt, 2. Korinther 9, ab Vers 6. Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag euch jede Gabe Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem alle Zeit Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen darreicht dem Sämann und Brot zur Speise, wird eure Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen, und ihr werdet in allem reich gemacht zu aller Aufrichtigkeit im Geben, die durch uns Danksagung Gott gegenüber bewirkt. Vers 12. Denn die Besorgung dieses Dienstes füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sondern ist auch überreich durch viele Danksagungen zu Gott. Denn infolge der Bewährung dieses Dienstes verherrlichen sie Gott wegen des Gehorsams eures Bekenntnisses zum Evangelium Christi und wegen der Lauterkeit der Gemeinschaft mit ihnen und mit allen. Und im Gebet für euch sehnen sie sich nach euch wegen der überragenden Gnade Gottes an euch. Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Einstellung und Gottes Antwort habe ich diesen Abschnitt überschrieben. Einstellung, also die Einstellung des Herzens und Gottes Antwort. Hier wird ein Prinzip aus dem Alten Testament wiederholt, das wir auch schon in Malachi 3, Vers 10 finden, wo Gott dann sagt, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Also, Gott segnet den Geber. Dieses Prinzip nimmt Paulus hier wieder auf und erklärt es mit dem Beispiel der Saat. Wer sparsam sät, wird sparsam ernten. Wer segensreich sät, wird segensreich ernten. Und Jesus greift auch diese Informationen wieder auf und intensiviert die Zusagen sogar noch. In Markus 9, Vers 41 heißt es, denn wer euch einen Becher Wasser zu trinken geben wird, aufgrund dessen, dass ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Besser Wasser ist so das Günstigste, was man sich vorstellen kann. Ne? Dann geht man halt zum, also jetzt in unserem Fall, zum Wasserkran oder früher gab es den Krug. Selbst das wird nicht verloren gehen. Oder einmal kam ein Reicher zum Herrn Jesus und fragte ihn, was er tun müsste, um ewiges Leben zu bekommen. Und Jesus antwortete und sprach, Markus 10, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du, Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nichts falsches Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm: Lehrer, dies alles habe ich befolgt, von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach. Er aber ging, entsetzt über das Wort, traurig weg, denn er hatte viele Güter. Und Jesus blickte umher und spricht zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen? Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber antwortete wieder und spricht zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber gerieten ganz außer sich und sprachen zueinander: Und wer kann dann gerettet werden? Jesus aber sah sie an und spricht: Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Petrus begann und sagte zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach: Wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Hier ist interessanterweise nicht vom Geld die Rede, sondern von anderen Dingen, die Menschen um Jesu willen und um des Evangeliums willen loslassen, abgeben, weggeben, hinter sich lassen. Und schon in dieser Zeit sollen wir dafür entschädigt werden. Oder noch ein Vers aus Sprüche 19, Vers 17. Wer über den Geringen sich erbarmt, heißt es dort: Leiht dem Herrn, und seine Wohltat wird er ihm vergelten. Also, zusammenfassend können wir wohl sagen: Gott lässt sich nichts schenken. Wir haben sowieso alles, was wir haben, von Gott, und er will uns mehr und mehr segnen, umso mehr, wenn auch wir großzügig sind und das, was er uns schenkt, weitergeben, großzügig weitergeben. Das gilt nicht nur für die Spendenbereitschaft, nicht nur fürs Geld, sondern auch für die Vergebungsbereitschaft. Ihr kennt das Gleichnis vom Schalksknecht, ne, wo der, dem viel vergeben wurde, nicht bereit war, seinem Nächsten zu vergeben. In den Versen 8 bis 11 heißt es: Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem alle Zeit alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen darreicht dem Sämann und Brot zur Speise, wird eure Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Und ihr werdet in allem reich gemacht zu aller Aufrichtigkeit im Geben, die durch uns Danksagung Gott gegenüber bewirkt. Ich möchte einen kurzen Ausschnitt lesen aus einer Biografie von Hudson Taylor, der Überschrift Eine gute Investition, wo es genau um dieses Thema geht. Erinnern Sie mich daran, wenn Ihr Gehalt fällig ist, hatte Robert Hardy freundlich zu Hudson Taylor gesagt. Übrigens, Hudson Taylor ist ein Missionar der 1905 bereits gestorben ist und der als Pioniermissionar nach China gegangen ist und dort die China-Inlandsmission gegen viel Widerstand aufgebaut hat. Und er hatte hier also eine Anstellung und da sagte jetzt der Typ, der ihm alle 3 Monate ein Gehalt zahlen sollte, dass Taylor ihn erinnern sollte, falls er das mal vergisst. Das war die Gelegenheit. Hudson beschloss, seinen Arbeitgeber nie selbst an den Gehaltstag zu erinnern, sondern Gott darum zu bitten. Eine Zeit lang ging alles gut, doch dann war ein 3-Monats-Gehalt fällig und Hardy hatte es ganz offensichtlich vergessen. Als Taylor an einem Samstagabend sein Geld zählen wollte, besaß er zu seinem Schrecken nur noch eine einzige Münze, eine halbe Krone. Er flehte Gott um Hilfe an. Am nächsten Morgen nach dem Gottesdienst ging er wie gewohnt den zerfurchten Feldweg entlang zu den Docks von Hull, wo Hunderte von irischen Arbeitern eng zusammengepfercht in den Slums und Mietshäusern lebten. Die Gegend war für Gewalt und Verbrechen berüchtigt, so dass sich die Polizei nie mit weniger als 6 Leuten dorthin wagte. Vielleicht, weil er für den beliebten Dr. Hardy arbeitete, konnte sich Taylor auch allein überall hinwagen, um Patienten zu besuchen, Traktate zu verteilen oder sogar vor kleinen Gruppen zu predigen. In dieser Zeit, schrieb er später einmal, schien es mir mitunter so, als sei der Himmel greifbar nahe und meine Freude könnte immer nur noch größer werden. Etwa um 10 Uhr an jenem Abend bat ihn ein Mann mit einem starken irischen Akzent ganz dringend, »Meine Frau liegt im Sterben, bitte kommen Sie und beten Sie mit ihr.« Taylor willigte ein, fragte aber, »Warum haben Sie keinen Priester kommen lassen?« »Das wollte ich, aber er lehnte ab, weil ich ihm keine 18 Pence zahlen konnte. Ich habe nicht so viel Geld. Meine Familie ist am Verhungern.« Taylor dachte an seine halbe Krone. Das war alles, was er besaß, und es war nur eine einzige Münze. Er hatte gerade noch genug für ein Frühstück, nichts aber für ein Mittagessen. Sie hatten es nicht dazu kommen lassen dürfen. Haben Sie sich nicht an die Fürsorge gewandt?« sagte er. »Doch, morgen ist ein Termin vereinbart, aber ich fürchte, dass meine Frau die Nacht nicht mehr überleben wird.« »Wenn ich statt dieser halben Krone 2 Schilling und ein 6-Pence-Stück hätte,« überlegte Taylor, »wie gern würde ich dann diesen armen Leuten einen Schilling geben?« Er folgte dem Mann in einen Hof, wo die Leute bei seinem letzten Besuch die Traktate in Stücke gerissen und ihm noch Schlimmeres angedroht hatten, falls er sich noch einmal blicken ließe. Etwas bänglich folgte er dem Mann eine enge Treppe hinauf in ein schmutziges Zimmer. 5 Kinder mit hohlen Wangen und glanzlosen Augen standen da und schauten ihn stumm an. Die Mutter lag erschöpft im Bett und hielt ein Neugeborenes im Arm. »Wenn ich doch bloß 2 Schilling und ein 6-Pence-Stück hätte«, dachte Taylor wieder. »Verzweifeln Sie nicht«, hörte er sich selber sagen. »Es gibt einen guten und liebevollen Vater im Himmel.« Aber irgendetwas in ihm warf ihm vor, »Du Heuchler, du erzählst diesen Menschen von einem liebevollen Vater und bist selbst nicht bereit, ihm zu vertrauen, weil du nur die halbe Krone in der Tasche hast?« Deshalb wandte er sich zu dem Mann. »Sie haben mich gebeten, zu Ihnen zu kommen, um mit Ihrer Frau zu beten?« Dann kniete er nieder. »Vater unser im Himmel«, begann er. Aber wieder plagte ihn sein Gewissen. »Du wagst es, niederzuknien und ihn Vater zu nennen mit der halben Krone in der Tasche?« Er konnte das Gebet kaum zu Ende sprechen. »Sie sehen ja, wie schlimm es um uns steht, Sir«, sagte der Mann. »Wenn Sie uns helfen können, dann helfen Sie uns in Gottes Namen.« Taylor blickte ihn an, dann die Frau und die Kinder, und unwillkürlich fiel ihm ein, »Gib dem, der dich bittet.« Da griff er in die Tasche und holte die halbe Krone heraus und sagte, »Sie denken sicherlich, es ist nicht viel, was ich Ihnen da gebe.« Zögernd als er die Münze überreichte. Aber es ist alles, was ich habe. Es ist mein letztes Geld. Doch was ich Ihnen erzählt habe, ist wahr. Gott ist wirklich ein Vater, dem wir vertrauen können. Als er durch die inzwischen leeren Straßen lief und über den dunklen, schlammigen Feldweg nach Hause tappte, war sein Herz so leicht wie seine Tasche. Zu Hause aß er eine Schale mit dünnem Porridge, doch er hätte es nicht gegen ein Festmahl eines Königs tauschen mögen. Lieber Gott, betete er, als er an seinem Bett kniete, dein Wort sagt, dass wer dem Armen gibt, es dem Herrn leiht. Bitte gib das Geliehene bald wieder zurück, sonst habe ich morgen kein Mittagessen. Die Frau überlebte und das Baby wurde gerettet. Taylor aber wusste inzwischen ganz genau, dass er mit seinem geistlichen Leben Schiffbruch erlitten hätte, wäre er in dieser Situation nicht mutig genug gewesen, Gott zu vertrauen. Als Taylor am nächsten Morgen frühstückte, klopfte der Postbote an die Tür und Mrs. Finch brachte Hudson einen Brief. Die Handschrift war ihm unbekannt, außerdem hatte Mrs. Finch mit ihren nassen Fingern den Poststempel verwischt. Als er den Umschlag öffnete, fand er darin ein paar Glacé-Handschuhe. Erstaunt nahm er sie in die Hand, als eine goldene 10-Schilling-Münze auf den Boden fiel. »Lobe den Herrn«, rief er überglücklich aus, 400% Zinsen für eine 12-stündige Investition, das kann sich sehen lassen. Die Geschäftsleute von Hull wären froh, wenn sie ihr Geld mit solchen Zinsen verleihen könnten.« Er beschloss, sein ganzes Geld bei der Bank anzulegen, die niemals bankrott gehen kann, so hatte es Georg Müller einmal ausgedrückt. »Wenn wir im Kleinen treu sind«, dachte er, »dann können wir so viel Erfahrung und Kraft gewinnen, dass wir auch die schweren Prüfungen des Lebens bestehen.« Mich hat diese Begebenheit sehr beeindruckt. Ich hätte gerne auch was aus meinem Leben erzählt, aber irgendwie bin ich dann doch ein Wohlstandskind, zumindest im Bereich Geld. Habe ich solche Erlebnisse leider noch nicht machen können, außer, das kann ich bezeugen, diese Freude, wenn man einem anderen geholfen hat, Geld weitergegeben hat und damit einem Menschen aus der Not helfen konnte. Diese Freude, die durfte ich auch schon erleben, von der Hudson Taylor hier spricht. Und außerdem, das schreibt Paulus hier, wird Gott geehrt durch die Danksagung. Diese Familie, hat sie nicht Gott Danke gesagt? Die Menschen in Jerusalem haben Gott Danke gesagt. Und außerdem beten sie, steht auch in unserem Text, sie beten für die Menschen, die ihnen Geld gegeben haben. Und auch das ist letztlich etwas, was wir zurückbekommen, wenn die Menschen, denen wir etwas Gutes tun, für uns beten und dadurch uns den Segen des Herrn schenken. Wahnsinn. Wahnsinn. Und im Vers 16 heißt es dann, Vers 15, Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Letztlich gehört ja sowieso alles Gott, wie wir das in dem Lied lesen, 396, was wir so fest in Händen halten, das ist uns doch alles nur von Gott geliehen. Wir dürfen es gestalten, wir dürfen es verwalten und geben es zurück an ihn. Das Leben sieht ganz anders aus, wenn wir mit Gottes Augen sehen. Wir lernen anders mit der Welt und mit uns selber umzugehen. Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Amen.